Wir haben gestern Abend unter anderem gesprochen über den Bund der Verheißung, den der lebendige Gott mit Abraham geschlossen hat. Und wir sahen jene Opfergasse, gebildet aus den beiden Teilen der jungen Kuh, gebildet aus den beiden Körperhälften des Ziegenbockes, schließlich aus den beiden Teilen des Jungwidders, alles hinweisend auf die Zerteilung im Opfergang unseres Herrn Jesus Christus. Und schließlich sahen wir unzerteilt jene beiden Tiere, die ein Symbol und Bild für den Heiligen Geist sind. Auf der einen Seite Tur, die Turteltaube, zu Deutsch auch Zielsetzung, Einweisung, Kundschafter. Auf der anderen Seite Gosal, die Flücke, Jungtaube. Und ich möchte auch heute Morgen etwas über diesen Weg des einen Gottesgeistes sagen. Zu der Stelle, die unser Bruder vorgelesen hat und die ich dann noch einmal wiederholen werde. Er wird es mir gestatten. Möchte ich zunächst lesen aus Matthäus 3, 16 bis 17. Und als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser herauf. Und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederschweben und auf ihn kommen. Das bedeutet nun nicht, dass der Geist Gottes eine Taube sei. Es bedeutet auch weniger, dass er die Gestalt einer Taube habe, sondern hier ist hingewiesen auf das Herniederschweben des Geistes, wie eine Taube herniederzuschweben pflegt. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe, oder in welchem mein wohlgefälliger Wille begründet ist. Und dazu noch einmal das Zeugnis aus Johannes 1, und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederschweben, und er blieb auf ihm. Diesen einen Satz wollen wir im Gedächtnis behalten. Er ist außerordentlich wichtig, denn von dem Messias steht in Jesajas 11 geschrieben, Jesajas 11, Vers 1 bis 2, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpfe Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen oder bleiben der Geist Jehovas, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Und sein Wohlgefallen wird sein an der Furcht Jehovas. Das gilt auch für den Messias Jesus. Und wenn er im Geist zur Fülle kam, wie keiner von uns, denn die Fülle des Geistes wohnt in ihm körperlich, dann kam er zur Fülle im Geist, sonderlich in dieser letzten Auswirkung und Frucht, in der Furcht Jehovas. Und so führt auch unser Weg zur Erfüllung mit dem Geiste zu diesem Ziel. Sehr wichtig ist es, dass von ihm, dem Messias, gesagt wird, und von der Fülleausrüstung des Heiligen Geistes, die der Vater ihm gegeben hat, auf ihm wird ruhen, auf ihm und in ihm, wie es nach dem Hebräischen auch heißen kann, wird bleiben der Geist Jehovas. Und dann noch die Worte des Johannes: Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Ich gebe dir ein Erkennungszeichen. Das füge ich hinzu. Auf wen du den Geist herniederschweben und auf ihm bleiben siehst, der ist es, der mit Heiligem Geiste tauft. Und so wurde die Taube oder der Vogel ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Die Ausleger haben immer und immer wieder geraten, was dies wohl bedeuten möge. Und sie haben gesagt, ja, die Taube ist eben ein Sinnbild, ein Symbol für Reinheit und für Sanftmut. Mir hat einmal ein Bruder Taubenzüchter gesagt, das stimmt aber nicht, was ihr da behauptet. Das ist eher das glatte Gegenteil. Tauben können nicht ein Symbol für Reinheit sein und für Sanftmut. Du musst mal kommen und musst dir einmal anschauen, was in meinem Taubenschlag so vor sich geht. Dann wirst du ganz gewiss anderer Meinung sein. Das ist wieder einmal ein Beispiel dafür, dass wir bei der Erklärung der Heiligen Schrift nicht von unseren Ideen und Gedanken ausgehen sollten, sondern dass wir uns ganz eng daran halten sollten, was die Heilige Schrift selbst zu einem Thema sagt. Also auch bei dieser Frage, warum kam der Heilige Geist auf Jesus in Gestalt einer Taube, ist die Frage, wo sagt hier das Wort Gottes etwas darüber, über dieses Symbol des Vogels, des herabschwebenden Vogels, der Taube, die herabkommt. Und es ist sehr wichtig, wenn wir da die erste Stelle in der Heiligen Schrift aufschlagen, die es überhaupt gibt. Der Ausleger Bullinger hat ja darauf hingewiesen, dass jeweils das erste Vorkommen eines Begriffes in der Heiligen Schrift ein Schlüsselwort ist, eine Schlüsselstelle zum Verständnis des jeweiligen Begriffes. Und das erste Mal hören wir nun etwas von diesem Geiste Gottes im Bilde des Vogels, im Bilde der Taube, in 1. Mose 1, Vers 2. 1. Mose 1, wo geschrieben steht, im Urbeginn oder aber auch im Haupte. Er schuf Gott die Himmel und die Erde, die kosmischen Räume und die Erde. Und dann haben wir uns einen ganz großen Zeitraum zu denken, in dem diese Urerde der Herrlichkeit ohne Sünde und Tod bestanden hat. Wo es einen Kosmos gab, durch den noch nicht der Riss der Finsternis, des Todes und der Sünde hindurchging. Und in diesem Zeitraum hat sich offensichtlich jener Sturz des Satans ereignet, als aus dem Lichtesträger, dem Sohn der Morgenröte, dem Glanzstern Luzifer, dem gesalbten Cherub Gottes, ein Satan, ein Widersacher Gottes und ein Diabolos, der Teufel und Verleumder wurde. Und der Fürst dieses Kosmos, der Gott dieses Äons, wie er auch bezeichnet wird, hat diesen Kosmos, hat diese Erde hineingerissen in seinen Fall. Und deshalb heißt es in Vers 2 eigentlich, und die Erde wurde Wüste und leer, wurde Tohu Wabohu, oder wie Martin Buber übersetzt, wurde Irrsal und Wirrsal, dröhnende, dumpfe Leere, Verwüstung und Chaos. Und Finsternis lagerte sich über der Tiefe, über der Tehom, über dem Abgrund des Todes und der zerstörten Erde, der Wassermassen, durch die auch die erste Erde untergegangen war, mitsamt den ersten Himmeln, mitsamt dem ersten Kosmos. Und die Erde wurde Wüste und leer, und Finsternis breitete sich, so heißt es wörtlich, über den Angesichtern der Abgrundstiefe. Und der Geist Gottes schwebte brütend über den Wassern. Hier ist nun im Hebräischen mit dem Wort Mechachefet ein Wort gebraucht, das sonst nur verwendet wird von dem brütenden Vogel. Und hier erscheint der Geist Gottes zum ersten Mal im Bilde und im Symbol, im Zeichen des Vogels, der neues Leben aus dem Tode erweckt, der offensichtlich über den Lebenskeimen, die noch in der verwüsteten Schöpfung lagerten, neues Leben aus dem Tode schaffen will. Die konkordante Übersetzung des ersten Mosesbuches hat hier vibrieren. Es ist genau jener Augenblick, wo ein Vogel sich niederlassen will auf seinem Gelege. Und man kann das sehr deutlich sehen an Naturaufnahmen, wo er noch einmal sein Untergefieder, sein Bauchgefieder aufplustert und aufschüttelt, damit Luft eingefangen wird, wärmende Luft. Und dann lässt er sich sachte und behutsam und langsam nieder auf seinem Gelege. Das ist der Augenblick und das ist das Wort, das hier der Heilige Geist sich nicht scheut zu verwenden von seiner eigenen Tätigkeit. Das ist nun der Beginn einer neuen Schöpfung. Und dann kann gesprochen werden, es werde Licht. Und Gott stellt in einem 7-Tage-Werk seine Schöpfung wieder her. Er erschafft sie neu. Er schafft Leben aus dem Tode, das dieser Geist erweckt hat. Durch seine Tätigkeit, indem er sich niederließ, brütend herabschwebte auf diese Wasser der Verwüstung und auf das Chaos des allerersten Falles. Das ist die Urstelle. Ich möchte noch einmal sagen, wenn der Geist Leben aus dem Tode erweckt, Licht aus der Finsternis, dann tut er das nach jener ersten Überschwemmung durch die Wasser, von denen 2. Petrus 3 schreibt. Und dort steht in aller Klarheit geschrieben, damit wir es nicht verwechseln mit der Sintflut, die ja nur eine Wiederholung und ein Nachklang war, dass die ersten Himmel mitsamt der ersten Erde von Wasser überschwemmt untergingen. Also auch die kosmischen Räume, das erste Weltenall. Der Heilige Geist, Ruach im Hebräischen, steht in einer engen Beziehung zu einem anderen Wort, mit dem er verwandt ist, nämlich Rewach. Und Rewach ist der Geist. Und das ist das Programm des Heiligen Geistes, zusammengefasst in einem ganz kurzen Stenogramm Gottes, auf einer ganz kurzen Formel. Der Heilige Geist hat eine raumschaffende Aufgabe. Er hat eine wohnungsbildende Mission. Er hat die Aufgabe, dem heiligen und lebendigen Gott Raum zu schaffen in seiner Schöpfung, Wohnung zu bereiten. Das Ziel Gottes war bereits mit der Neuschöpfung, jenes Ziel, das dann in der Gemeinde Jesu nach Epheser 2 vollendet ist, dass sich Gott nämlich durch den Geist eine Behausung Gottes im Geiste erschaffen hat. Und diese Tempelidee, diese heilsgeschichtliche Idee des raumschaffenden Gottesgeistes möchte ich einmal kurz darstellen in einem Überblick. Zunächst einmal ist der Himmel, das unzugängliche Licht, die Wohnung Gottes, gestaltet durch den Geist der allerhöchsten Realität und Wirklichkeit. Hernach ist die Schöpfung Gottes Haus. Aber sie ist noch lange nicht erfüllt von diesem Geist. Es wird Äonen dauern, bis die Schöpfung einmündet aus Tod und Finsternis und Chaos heraus in eine neue Schöpfung des Lichtes, wo es dann wirklich heißen kann, siehe da, der Tempel Gottes mitten unter den Menschen. Drittens, das Haus Israel ist Gottes Tempel mitsamt der Priesterschaft, die diesen Tempel bedient, den Tempel, der ursprünglich erfüllt war mit der Schekinah des Geistes Gottes, mit der Wolke der Herrlichkeit und des Geistes. Der Tempel in Jerusalem war Sinnbild von diesem Hause Israel. Auch da ist das Ziel des Geistes und das Ziel Gottes, dass schließlich und endlich Israel Haus Gottes wird, Tempel Gottes wird, erfüllt wird mit dem Geiste Gottes. Fünftens, und das ist nun das, was in der Mitte steht, Jesu Leib ist das Haus und der Tempel des lebendigen Gottes. Er hat gesagt, breche diesen Tempel ab und ich werde ihn nach 3 Tagen wieder aufrichten. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit, der Geist ohne Maß und Begrenzung körperlich. Sechstens, in der Gegenwart ist es der Leib eines jeden Glaubenden, der ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber, eure Körper Tempel des Heiligen Geistes sind? Sagt Paulus. Siebtens, auch die Gesamtgemeinde ist Tempel des Geistes Gottes, Offenbarungsstätte des unsichtbaren Christus, Behausung Gottes im Geiste, Wohnung Gottes im Geiste. Wir sehen, dass es immer mehr vom Äußeren zum Inneren geht, von der äußeren Schöpfung zur bleibenden Innewohnung des Heiligen Geistes. Und schließlich und endlich, achtens, ist es die vollendete Neuschöpfung, in der das himmlische Jerusalem die Verbindung schafft zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes und der sichtbaren Schöpfung, wo es dann heißen wird, siehe da, die Hütte Gottes unter den Menschen. Dies nur, um noch einmal zu betonen, dass der Heilige Geist der raumschaffende Geist Gottes ist und die Tempelidee der Heiligen Schrift steht ganz eng zu diesem Heilsprogramm, das Gott im Heiligen Geist niedergelegt hat. Nun möchte ich das ein wenig darstellen an einem Text des ersten Buches Mose aus der Geschichte der Sintflut. Dort erscheint im Bilde des Noah der lebendige Gott. Noah, der Tröster, darf zu einem Bilde Gottes werden, des Gottes, des Trostes, der den Heiligen Geist als den Tröster und Parakletos gesandt hat. In 1. Mose 5, Vers 29 lesen wir von einer Naherwartung des Vaters Noahs. 1. Mose 5, Vers 29. Und Lamech zeugte einen Sohn und er gab ihm den Namen Noah, Tröster, Trost oder Ruhe, indem er sprach, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den Jehova verflucht hat. Was hat also Lamech gesehen in diesem seinem Sohn? Er hat in ihm den kommenden Tröster gesehen. Eine Naherwartung, die in dieser Weise nicht eingetreten ist, so wie die Eva in ihrem erstgeborenen Kain die Geburt des Schlangenzertreters gesehen hat, als sie rief, siehe, ich habe einen Mann erworben, den Jehova. Aber in dieser Weise, wie es Lamech gesehen hat von seinem Sohn, durfte dann Noah zu einem Bilde des lebendigen Gottes werden, der den Heiligen Geist als den Tröster gesandt hat. Es ist eine Vorwegnahme dessen, was dann später geschieht und was Jesus in Johannes 16 gesagt hat, ich werde euch den Tröster schicken, den Beistand, den Anwalt, der mich vertreten wird. Und nun lesen wir aus 1. Mose 8, Vers 1 und folgende. Und Gott gedachte des Noah und alles Getieres und alles Viehes, das mit ihm in der Arche war. Und Gott ließ einen Wind über die Erde wehen und die Wasser sanken. Und es wurden verschlossen die Quellen der Tiefe und die Fenster des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Und die Wasser wichen von der Erde fort und fort weichend. Und die Wasser nahmen ab nach Verlauf von 150 Tagen. Und im siebten Monat, am 17. Tage des Monats, ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Und die Wasser nahmen fort und fort ab bis zum 10. Monat. Und im 10. Monat, am 1. des Monats, wurden die Spitze der Berge sichtbar. Und es geschah nach Verlauf von 40 Tagen, da öffnete Noah das Fenster der Arche, das er gemacht hatte, und ließ den Raben aus. Im Hebräischen Oref, der Dunkle, der Finsterne, verwandt mit Erev, dem Untergang der Sonne, der Finsternis. Und dieser Rabe ist ein Bild für die finsteren Mächte, denn er ist ein Aasfresser. Und er flog hin und wieder, bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren. Und der Rabe kam nicht zurück. Was hat er nämlich getan? Er hat sich auf die treibenden Leichen gesetzt und hat dort seine Nahrung gefunden, bis die Wasser vergangen waren und versunken waren von der Erde. So lässt Gott vor der Sendung seines Heiligen Geistes, vor der Aussendung der Taube, den Mächten der Finsternis gleichsam Vortritt. Und wir werden das in der Heiligen Schrift überall finden, bei der Betrachtung der Heilsgeschichte, dass Gott zunächst diesen Mächten Vortritt lässt, dass er ihnen Freiheit gibt, all ihre Gedanken auszuführen und zu zeigen, was sie vermögen. Darin besteht auch die Tragik der Heilsgeschichte. Gott handelt erst im Nachhinein, indem er das Verwüstete wiederherstellt. Und der Rabe wird hier wirklich in seiner Bindung an den Tod und an das Todeswesen zu einem Bilde dessen, der eine Vollmacht des Todes hatte, bis zum Kreuz Jesu, als Jesus ihm diese Vollmacht genommen hat. In Sprüche 30, Vers 17 lesen wir, ein Auge, das den Vater verspottet, nur ein Auge, das den Vater verspottet und den Gehorsam gegen die Mutter verachtet, das werden die Raben des Baches aushacken und die Jungen des Geiers fressen. Da gäbe es wahrlich viele Verstümmelte heutzutage, wenn wir dieses Wort auf unsere Tage anwenden würden, oder wenn nach dem Gesetz Israels ein jeder Sohn und eine jede Tochter gesteinigt werden mussten, die nach einmaliger Verwarnung zum zweiten Mal und wiederum den Gehorsam gegenüber den Eltern verweigerten. Unser Volk würde aussterben. Das ist das Gesetz Jehovas. Und auch das müssen wir sehen und müssen wir respektieren. Aber hier die Funktion des Raben. Von der Endzeitwelt, die mehr und mehr eine Todeswelt, eine verwesende Welt ist, mit Verwesungsgeruch, sagt Jesus einmal, wo das Aas ist, sammeln sich die Geier, sammeln sich jene Vögel des Todes und der Finsternis. Und der Charakter unserer endzeitlichen Welt ist wahrlich mit einem Aas, mit einem verwesenden Leichnam zu vergleichen. Nun aber das andere. Die Aussendung der Taube, sie hat eine Mission: Leben erforschend, Leben kündend, die Signale des Lebens Noah dem Tröster zutragend, der ja hier ein Bild für Gott, den Vater, ist, für den Gott allen Trostes. Wir hörten ja, dass die Turteltaube zu Deutsch bedeutet, die Taube der Zielsetzung, der Einweisung, die Kundschaftertaube. 1. Mose 8, Vers 8, und er ließ die Taube von sich aus, wörtlich, er entsandte die Taube, es ist eine Sendung, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Fußsohle und kehrte zu ihm in die Arche zurück. Denn die Wasser der Verwüstung waren noch auf der Fläche der ganzen Erde. Und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche zurück. Und er wartete noch 7 andere Tage und ließ die Taube zum zweiten Mal aus der Arche. Und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit. Und siehe, ein abgerissenes Olivenblatt war in ihrem Schnabel, und Noah erkannte, dass die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde. Und er wartete noch einmal 7 andere Tage und entsandte die Taube, und sie kehrte hinfort nicht wieder zu ihm zurück. Hier hören wir, bei dieser dreimaligen Aussendung der Taube, die zum Bilde wird für die dreimalige Sendung des Geistes Gottes, auch etwas davon, dass dieser Gott warten kann. Er wartete noch 7 andere Tage, und diese 7 Tage können uns ein Bild sein für die Gottestage der Jahrtausende, die jeweils vergangen sind. Wir dürfen einmal annehmen, dass die 7 Tage der Neuschöpfung vielleicht auch, ich betone das, vielleicht auch 7 Jahrtausende waren. Wir wissen von der gegenwärtigen Heilszeit bis zur Wiederkunft Christi, dass auch diese gegenwärtige Heilsperiode in 6 Gottestagen und 6 Jahrtausenden ihren Abschluss finden wird in jenem 7. Jahrtausend des messianischen Reiches, auf das wir zugehen. Warten. Noah wartete 7 Tage. Gott wartet tausende von Jahren. Denn ein Tag sind vor ihm wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Das ist der prophetische Schlüssel. Und bei der Geschichte der Äonen, der Heilszeiten, die der Schöpfung so viel Spannung, so viel Not, so viel Schmerzen, so viel Untergang und Tod bereiten, wartet Gott, der heilige Gott, der Gott alles Trostes, in einer unwandelbaren Glückseligkeit darauf, dass seine Ziele sich erfüllen. Im Ablauf der Äonen, im Ablauf der Heilszeiten. Es erfüllen sich jeweils Teilziele. Jede Heilszeit Gottes, jeder Äon bringt die Erfüllung eines Gotteszieles mit sich. Aber es dauert geraume Zeit, viele Äonen, viele Jahrtausende, viele Gottestage von jeweils 1000 Jahren, bis endlich sich die letzten Ziele des wohlgefälligen Willens Gottes sich erfüllen werden, den er sich vorgesetzt hat in Christo Jesu, bis die Endziele Gottes erreicht werden. So haben wir es auch hier in der dreifachen Sendung der Taube. Es erfüllen sich zunächst nur Teilziele, schließlich aber das Endziel. Und das Endziel heißt Leben aus den Toten. Wir kennen ja dieses gewaltige Wort des Apostels Paulus im Hinblick auf Israel: Wenn ihr Wegwerfen des Heils und des Messias dazu geführt hat, dass ihr die Heidenvölker in das Heil und in das Leben gekommen seid, was wird ihre Annahme anderes sein als geradezu Leben aus dem Tode? Und so erinnern wir uns wieder an den Heiligen Geist, der herabschwebt und der über den Wassern der Verwüstung und des Todes und der Zerstörung und des Chaos brütend schwebt, um neues Leben zu erwecken und hervorzubringen. Das dann gestaltet wird in jenem großen Lichtesruf Gottes: Es werde Licht. Gott kann warten. Und Sie müssen einmal in der Heiligen Schrift nachlesen, was alles dort über das Warten Gottes des Vaters und das Warten Christi geschrieben steht. Ein Warten, das in der heiligen Ruhe der Glückseligkeit Gottes vor sich geht, im Hinblick auf die Erfüllung aller seiner Ziele. Ich möchte nur ein Wort lesen, das uns von diesem Warten Gottes etwas sagt. Aus 2. Petrus 3, Vers 8 bis 9. Es ist ja jenes Kapitel, wo auch etwas gesagt wird. Heißt es: Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, das heißt die Erfüllung der Verheißung der Wiederkunft Christi, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen, zur Heimkehr, zur Umkehr zu dem lebendigen Gott. Das Warten Gottes in Glückseligkeit ist auch bezeugt in 1. Petrus 3 hinsichtlich der Sintflut in der Zeit Noahs. Dort heißt es, dass Christus lebendig gemacht wurde im Geiste, Vers 19, in welchem ihr auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis waren, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche Gottes zugerichtet wurde. Und so wartet Gott in Geduld, auch in der Gegenwart, auf die Heimführung der letzten Erstlinge in seine Gemeinde, in den Leib Christi, bis er endlich dann den Zeitpunkt der Wiederkunft und Machtergreifung Jesu Christi bestimmt. Die erste Sendung der Taube, ich lese dazu noch einmal Vers 8 und 9. Und Noah ließ die Taube von sich aus oder entsandte die Taube, um zu sehen, ob die Wasser sich verlaufen hätten von der Fläche des Erdbodens. Aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihre Fußsohle und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn die Wasser waren noch auf der Fläche der ganzen Erde. Und er streckte seine Hand aus und nahm sie und brachte sie zu sich in die Arche zurück. Diese erste Sendung des Heiligen Geistes im Bilde der Taube dürfen wir sehen in der Weltschöpfung, von der wir soeben gelesen haben. Und wir haben ja auch ein Lied gesungen, das von der wunderbaren Gottesschöpfung etwas gesagt hat. Von jenem Hause, das Gott sich bereitet hat, das er aber noch nicht erfüllen konnte mit seinem Geiste. Auch wenn dieser Heilige Geist auf der Schöpfung sich brütend niederließ und diese Schöpfung mit erschuf. Gott rief die Schöpfung aus dem Chaos heraus. Er hat in jenem Tagewerk der Neuschöpfung, in jenem Sieben-Tagewerk, einen Kosmos erschaffen. Der Kosmos ist die Ordnung, ist das Geschmückte, ist das System. Er hat ein Haus erschaffen, aber er konnte noch nicht seinen Plan vollenden. In 1. Mose 2, Vers 1 bis 3 steht ein wichtiges Wort von der Ruhe Gottes. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott vollendete am siebten Tage sein Werk, das er gemacht hatte. Wörtlich heißt es nach dem Hebräischen, und Gott vollendete am siebten Tage sein Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von seinem Werke, das Gott geschaffen hatte, und nun heißt es nicht, indem er es machte, sondern damit gehandelt werde. Was soll das heißen? Gott geht aus der Spannung und Unruhe des Schöpfungswerkes heraus, in die heilige Ruhe der Glückseligkeit, im Hinblick auf den Mittler, seinen Sohn Jesus, der dieses begonnene Tempelhaus einstmals vollenden, neu schaffen und ausgestalten werde. Im Blick auf den Sohn, der die angefangene Schöpfung vollenden würde, in einer Neuschöpfung des Lichtes und des Lebens, kommt Gott zur Ruhe im Geiste. So ist er der Gott der Hoffnung, der bereits alles am Ziele der Vollendung sieht. Er ging ein in seine Ruhe, er ruhte am siebten Tage von all seinem Werk, das er geschaffen hatte, damit gehandelt würde. Er schaut hinaus in die Heilszeiten der Äonen, und er weiß, diese noch nicht vollendete Schöpfung wird einmal vollendet werden durch meinen Sohn, durch den Mittler der Erlösung und der Weltvollendung. Er blickt auf den Sohn und er geht ein in seine Ruhe und in seine Glückseligkeit. Und nur auf diese Weise können auch wir in die Ruhe Gottes einkehren und in die Glückseligkeit kommen, aus aller Unruhe und Spannung heraus. Im Blick auf den Sohn, indem wir hinschauen auf den Urheber und Vollender des Glaubens, Jesus, und wegschauen von uns. Im Blick auf diese Weltenschöpfung, die noch nicht das bleibende Innewohnen des Heiligen Geistes bringen konnte, weil sie nach wie vor bedroht ist von einem in ihr wohnenden Chaos, von einer geheimnisvollen Gefahr des Todes und der Sünde, heißt es in Hebräer 3, Vers 3 bis 6. Jesus, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, wie auch Moses in seinem ganzen Hause. Denn dieser ist größerer Herrlichkeit würdig geachtet worden als Mose, weil ja größere Ehre als das Haus der hat, der es erschaffen hat, der Baumeister und der Architekt. Denn jedes Haus wird von jemandem zubereitet, der aber das All bereitet hat, ist Gott. Und der Werkmeister und Architekt des Weltenalls und der Schöpfung ist Jesus, der Garant dafür, dass diese Schöpfung einmal in die Vollendung und Neuschöpfung eingehen wird, unter der Mitgestaltung des Heiligen Geistes. Und Moses zwar war treu in seinem ganzen Hause, dem Hause Israel, als Diener, als Diakon, Christus aber als Sohn über sein Haus, als Sohn und Herr über die ganze Schöpfung. Und dann fügt der Hebräerbriefschreiber noch etwas hinzu, der von dem Weltenall als von dem Gotteshause redet, der von Israel als von dem Gotteshause redet, er fügt dann hinzu, sein Haus aber sind wir, die Behausung Gottes im Geiste. Die zweite Sendung des Heiligen Geistes im Bilde der Taube, 1. Mose 8, Vers 9 bis 13. Und er wartete noch 7 andere Tage und ließ die Taube abermals aus der Arche. Und die Taube kam zu ihm um die Abendzeit, das heißt am Ende eines Gottestages, an dem die Nacht begann. Und siehe, ein abgerissenes Ölbaumblatt, Olivenblatt, war in ihrem Schnabel. Und Noah erkannte, dass die Wasser sich verlaufen hatten von der Erde. Hier kehrt die Taube zurück und sie bringt ein erstes Zeichen des Lebens mit. Ihre Mission ist diesmal nicht vergeblich, sondern ihre Mission kündet bereits in diesem Zeichen des Olivenblattes von neu erwachendem Leben. Offensichtlich schauen die Olivenbäume mit anderen Bäumen schon aus den Wassern der Verwüstung empor. Offensichtlich haben einige von ihnen schon junges Grün getrieben. Noch keine Frucht, aber grüne Blätter als Zeichen des Lebens. Leben aus dem Tode. Von Israel wird ja oft unter dem Bilde eines Baumes geredet. Israel ist ein Weinstock der Freude. Richter 9. Israel ist der Feigenbaum, darstellend die ungeheure Fruchtbarkeit und Süßigkeit. Juda, der Stamm, der Führer- und Königsstamm, wird verglichen mit diesem Feigenbaum, der Blätter treibt. Aber dieses Bild des Feigenbaumes, der Blätter treibt, des Bildes der nationalen Wiederherstellung, ist hier nicht verwendet. Ihr spürt schon, hier geht es um Israel. Hier wird das Bild des anderen Baumes verwendet, von dem Paulus spricht in Römer 11. Das Bild des Ölbaumes, des edlen Ölbaumes. Und das Öl, das aus der Frucht des Ölbaumes gewonnen wird, ist ja jenes Öl, das zur Speisung des heiligen Leuchters im Heiligtum dient. Ist jenes Öl, das der Hohepriester zubereitete, zur Salbung von Königen, Propheten und Richtern. Es ist das heilige Salböl, das keiner nachahmen durfte bei Todesstrafe. Nur der hohe Priester durfte es zubereiten. Und so ist der Ölbaum das Bild für den Geistesträger Israel. Aus der Wurzel des Ölbaums, dem Messias, strömen Fettigkeit und Saft dem treuen und glaubenden Israel zu. Denn ihrer ist das Wort Gottes.
Ihrer ist die Sohnschaft, ihrer ist die Gesetzgebung, ihrer ist der Gottesdienst, ihnen gehören die Bündnisse, ihnen gehört die Verheißung. Aus ihnen ist dem Fleische nach der Messias, ihnen gehören die Väter. Und so ist dieser Stamm des edlen Ölbaumes durch die Zeiten hindurch gewachsen, auch im alten Bunde. Und wenn wir etwas wissen wollen von jenem Ölbaumblatt, von jener Verheißung des Geistes und des Öles, des Heiligen Geistes, dann brauchen wir nur hineinzuschauen in Hebräer 11 und da finden wir solche Bestandteile des Stammes des Ölbaumes und seiner Äste und Zweige und Blätter. Die Heiligen des alten Bundes, erfüllt mit dem Geist. Das ist die Sendung des Heiligen Geistes im alten Bunde. Wir haben also eine Wurzel des Ölbaumes, den Messias. Wir haben einen Stamm. Wir haben Zweige der Glaubenden und Treuen aus Israel. Ja, sogar, wenn wir Paulus recht verstehen, das ganze Volk Israel, das in irgendeiner Weise einbezogen ist in diesen Ölbaum und der Segnungen teilhaftig wird. Allerdings sind auch einige Zweige um ihres Unglaubens willen ausgebrochen worden. Das ist das Israel der Verblendung, der Verstockung. Und wir Glaubenden aus den Heidenvölkern, wir sind heute der Ölbaum. Und die glaubenden Israeliten müssen froh sein, wenn sie uns eingepfropft würden. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Sondern Israel bleibt weiterhin der Geistesträger, der Ölbaum. Und wir, die Wildlinge, sind ausgebrochen aus dem wilden Ölbaum gegen die Natur, gegen alle Regeln der Natur und sind als wilde Zweige eingepfropft worden in den edlen Ölbaum Israel und werden der Segnungen Israels, die Gott dem Volke Gottes gegeben hat, teilhaftig, der Fettigkeit des Ölbaumes teilhaftig. Das ist paulinische Lehre. Eine erste Frucht, ein erstes Zeichen des Lebens des Geistes bringt die Taube mit. Es ist ein Blatt, es ist noch nicht die Frucht. Und ich habe schon gesagt, das Endergebnis des alten Bundes ist bestenfalls das, was uns in Hebräer 11 von den Zeugen des Glaubens, von den Glaubensvätern gesagt wird. Von denen es allerdings heißt, sie sind noch nicht vollendet, sondern sie werden mit uns zusammen zur Vollendung geführt. Ihnen fehlte bei aller Treue, bei allem Glauben etwas Bedeutendes, weshalb Johannes der Täufer der Größte ist, der von Frauen geboren wurde und weshalb der Kleinste im Gottesreich größer ist als alle anderen im alten Bunde. Woran liegt das? Im alten Bund gab es noch keine bleibende Innewohnung des Heiligen Geistes, noch kein Ruhen des Geistes in den glaubenden Erstlingen. Die Tätigkeit des Heiligen Geistes im alten Bund ist eine wechselnde. Er kommt über die Könige, über die Propheten, über die Richter. Er treibt sie zum Dienst. Er befähigt sie und gibt ihnen Anweisungen und Dienstesvollmacht. Aber wenn sie ihren Dienst vollendet haben, kann er wieder von ihnen weichen. Wir denken hier an einen Richter Simson, von dem es heißt, dass der Heilige Geist über ihn kam, dass er auf ihn kam und dass dann Simson in der Kraft dieses Geistes einen Eselskinnbacken ergriff und mit diesem Eselskinnbacken 1000 Philister erschlug, die als Feinde das Volk Israel verderben wollten. Und dann heißt es, und dann wich der Geist wieder von ihm. Es ist wie Jesus in den 40 Tagen. Er kommt zu den Jüngern und er geht wieder von ihnen. Er kommt zu ihnen und er geht wieder von ihnen. Und dann sagt er, so bleibt es nicht. Ich werde zum Vater gehen. Und es ist gut, wenn ich von euch weggehe, damit ich dann den Heiligen Geist bleibend zu euch senden kann. Im Alten Testament, im Alten Bund, gibt es noch keine bleibende Innewohnung des Geistes und deshalb auch noch keine Ruhe des Geistes. Nur ein Blatt bringt die Taube mit. Wir mögen darin auch jene Erstlinge sehen, die um Pfingsten herum aus dem Volke Israel errettet wurden, glaubende Erstlinge aus Israel um die Abendzeit. Denn dort endete der Tag Jesu Christi und seiner Gegenwart als des Lichtes der Welt und die Nachtzeit des gegenwärtigen Äons begann. Erstlinge aus Israel, von denen Jakobus einmal sagt, wir sind durch das Wort der Wahrheit gezeugt als eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe. Ich möchte zu dieser Arbeitsweise des Heiligen Geistes im Alten Bunde noch ein Wort lesen aus 4. Mose 11, Vers 24 und 26. Da ging Moses hinaus und redete zu dem Volke die Worte Jehovas. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt. Und Jehova kam in der Wolke hernieder und redete zu ihm und nahm von dem Geiste, der auf ihm war, nicht der in ihm war, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, oder jedes Mal dann, wenn der Geist auf sie kam, weissagten sie, aber sie fuhren nicht fort zu weissagen. Das ist ganz überraschend, was hier gesagt wird, und es ist symptomatisch für das Wirken des Geistes Gottes im Alten Bunde. Und zwei Männer blieben im Lager zurück, der Name des einen war Eldad und der Name des anderen Medad, und auch auf sie kam der Geist. Sie waren nämlich unter den Aufgeschriebenen, sie waren aber nicht zum Zelte hinausgegangen, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Jüngling hin und berichtete es Mose und sprach, Eldad und Medad weissagen im Lager. Und Josua, der Sohn Nuns, der Diener Moses, einer von den Jünglingen, antwortete und sprach, mein Herr Mose, wehre ihnen. Aber Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Möchte doch das ganze Volk Jehovas Propheten sein, dass Jehova seinen Geist auf sie legte. Immer wieder wird davon gesprochen, dass der Heilige Geist auf sie kommt, aber nicht in sie. So wie es in 1. Mose 6, Vers 3 geschrieben steht, nicht erniedrige sich mein Geist in dem Adam, denn er ist ja doch Fleisch. Hinfort seien seine Tage 120 Jahre. Es gibt keinen größeren Gegensatz als den Gegensatz zwischen dem Heiligen Geist des Lichtes und der göttlichen Wirklichkeit und der Heiligkeit Gottes, des allerverzehrenden Lichtes und unserem Fleische der Sünde und des Todes. Nicht erniedrige sich mein Geist in dem Adam. Und deshalb kam der Geist im Alten Bunde nur auf die Gottesmenschen. Und nur deshalb sagte Jesus am großen Hauptfeiertag des Laubhüttenfestes nach Johannes 7 folgendes Wort. Johannes 7, 38 bis 39. An dem letzten großen Festtage aber stand Jesus und rief laut, wenn jemand dürste, so komme er zu mir, und es trinke, wer mir vertraut. Gleich wie die Schrift gesagt hat, aus seiner Leibeshöhlung, aus der Höhlung des Felsens Israels, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Kommentar des Evangelisten, dies aber sagte er von dem Geiste, den die ihm Vertrauenden empfangen sollten, denn noch war Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und das können wir nur so verstehen. Bei aller vielfältigen Wirksamkeit des Heiligen Geistes im Hause Israel gab es noch keine bleibende Innewohnung, gab es noch kein Ruhen des Geistes in den Gliedern des alttestamentlichen Gottesvolkes. Bleibend war der Heilige Geist noch nicht gekommen. Vor Jesu Sühnetod gibt es kein Bleiben des Geistes in der Welt. Vor Jesu Niedrigkeitsweg im Fleisch keinen Niedrigkeitsweg des Geistes im Tempel unseres Leibes. Eines Leibes der Sünde und des Todes. Und zwar im Sinne der Innewohnung und des bleibenden Ruhens. Und nun die dritte Aussendung. 1. Mose 8 wieder, Vers 12. Und Noah wartete noch 7 andere Tage und ließ die Taube aus, und sie kehrte hinfort nicht wieder zu ihm zurück. Das ist nun das Bleiben der Taube, das Bleiben des Geistes. Wir erinnern uns zurück an Jesajas 11, jener Verheißung vom siebenfachen Gottesgeist und von seiner Fülle für den Messias. Auf ihm wird ruhen. Auf ihm wird bleiben der Geist, der Heilige Geist. Oder wie es in Johannes 1 heißt, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herniederschweben, und er blieb auf ihm. Das ist die Gabe des Vaters an den Sohn bei seiner Thronerhöhung, dass er den Heiligen Geist aussenden konnte in dieser Weise der bleibenden Innewohnung und der Erniedrigung des Heiligen Geistes und seiner Ruhe in uns, den nachgeborenen Söhnen, so wie er ruhte in dem erstgeborenen Sohn. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 17, er bleibt in euch. Er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Und das ist nun das großartige Zeugnis, das wir kaum fassen können. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Es ist das Geheimnis, das auch Paulus ausspricht, Christus in euch, durch den Heiligen Geist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich habe hier ja schon einmal etwas gesagt von jenen Zeiten der Makkabäer, als sie den verwüsteten Gottestempel fanden und als sie den Tempel neu einweihen wollten, und kein Öl hatten für den heiligen Leuchter, um den heiligen Leuchter damit zu speisen, dass sie dann in den Trümmern des von Antiochus entweihten Tempels ein irdenes Krüglein fanden, gefüllt mit dem heiligen Öl und mit dem Amtssiegel des hohen Priesters. Und das Öl in diesem irdenen Krüglein genügte, um 8 Tage lang den heiligen Leuchter brennen zu lassen, bis neues Salböl zubereitet wurde. Und darin dürfen wir auch ein Bild sehen für uns selbst und für das irdene Gefäß unseres Leibes, denn Gott hat die Herrlichkeit seines Lichtesevangeliums niedergelegt in irdenen, tönernen, zerbrechlichen, anfechtbaren Gefäßen, damit es sich erweise, dass die Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und das allerdings hat eine Seite, die wir auch bedenken sollten. Wir, die wir den Heiligen Geist oftmals betrüben, löschen oder dämpfen. Dieser Weg des Geistes in uns, dieses Bleiben des Heiligen Geistes in einer dauernden Innewohnung, ist der Niedrigkeitsweg des Geistes, den er nun nach dem Niedrigkeitsweg des Sohnes in uns allen und in der Gemeinde Jesu geht. Wir könnten es verstehen, dass dieser Geist uns wieder verlassen würde. Und wir alle haben aus unserem persönlichen Leben Beispiele genug, an denen wir das nachweisen könnten und verstehen könnten. Dass es wie im alten Bunde wäre oder wie bei dem König Saul. Der Heilige Geist verließ ihn und es kam ein Geist von der Seite der Finsternis über ihn. Das könnte doch geschehen, wenn nicht dieser Niedrigkeitsweg des Heiligen Geistes wäre, der in uns allen bleibt und der in uns zur Ruhe kommen will. Deshalb nach dem Niedrigkeitsweg des Sohnes. Wir denken wieder an gestern Abend, im Bilde der zerteilten jungen Kuh, im Bilde des zerteilten Ziegenbockes, im Bilde des zerteilten jungen Widders. Nun der Niedrigkeitsweg des Heiligen Geistes in uns und in der Gesamtgemeinde Jesu. Das sollten wir doch bedenken, dass selbst beim Heiligsten, was wir hier in der Nachfolge vollziehen können, nämlich beim Gebet, der Heilige Geist belastet ist von unserer Torheit. Selbst von der Torheit und Unwissenheit eines Apostels Paulus, der gesagt hat, indem er sich selbst mit einschließt in Römer 8, Vers 29, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Das heißt, in einer gotteswürdigen und dem heiligen Willen Gottes entsprechenden Weise. Aber der Heilige Geist, der in uns allen ist, vertritt uns bei unserem Gebet in unaussprechbarem Seufzen oder Ächzen oder Stöhnen, indem er unsere Gebete umwandelt und in einer gotteswürdigen Weise vor den Thron des Vaters trägt. Selbst dann ist der Heilige Geist in uns in dieser Weise auf dem Wege der Niedrigkeit. Und das gilt der Gesamtgemeinde Jesu. Ich möchte doch das kostbare Wort in Epheser 2 noch lesen. Epheser 2, Vers 19, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten. Nicht nur auf dem Fundament des Apostels Paulus, liebe Geschwister, sondern auf dem Fundament aller Apostel, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau, harmonisch zusammengefügt, zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchen auch ihr mit hineingebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geiste. Christus in euch durch den Heiligen Geist, der den Weg der Niedrigkeit geht, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dass der Heilige Geist in uns ist mit Ächzen und Stöhnen und Seufzen, das sollte uns doch innerlich bewegen. Es hat einmal ein Gottesmann gesagt, es war Bruder Albert Michaelis in Schwerin, wenn wir uns nur eine Minute lang einmal so sehen würden, wie uns der Heilige Geist von innen sieht, wir würden Gott bitten, auf der Stelle tot umzufallen. Das ist ein ernstes Wort. Aber es gibt auch Situationen, wo der Heilige Geist in uns zur Ruhe kommt. Und darüber möchte ich noch etwas lesen. 1. Petrus 4. Und das sind Situationen, die unserem Fleische gar nicht angenehm sind. 1. Petrus 4, da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so bewaffnet auch ihr euch mit demselben Denksinn. Denn wer im Fleische leidet, ruht von der Sünde. Und dann Vers 12 bis 14. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdartiges. Und das Fremdartige für den Glaubenden ist das Dämonische, das, was von Satan kommt, das, was aus der Welt der Finsternis kommt. Diese Dinge kommen nicht von Satan, sondern diese Dinge kommen von Gott. Sondern, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freuen könnet. Und wir können alle Leiden unseres Lebens transformieren durch unsere Gesinnung zu Leiden um des Messias willen. Das muss nicht immer nur ein Verfolgtwerden sein, um des Evangeliums willen. sondern indem wir unsere Lebensleiden annehmen um des Vaters willen, als messianische Leiden und danksagen alle Zeit und für alles, werden sie zu Leiden um des Messias willen, zu Leiden des Christus. Und dann heißt es in Vers 14, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselige seid ihr. Und dann wagt es keiner zu übersetzen, was im Grundtext steht. Denn dann kommt der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes in euch zur Ruhe. In seinem unablässigen Gestaltungswerk, das er in uns hat und das er in uns tut auf diesem Wege der Erniedrigung, gibt es Momente, wo der Heilige Geist sein Ziel erreicht, wo er zur Ruhe kommt, wenn wir leiden. Und wenn wir unsere Leiden vom Vater annehmen als Leiden des Christus und danksagen alle Zeit und für alles, das ist Gott so wohlgefällig und dem Heiligen Geist so wohlgefällig, dass er dann in uns ruhen kann, wie er ruhte in dem Sohn. Ein wunderbares Wort. Und so dürfen wir eingehen in Gottes Ruhe, indem wir uns in Christus schon jetzt schauen als Vollendete. Gottes Volk kommt zum Frieden, wenn der Geist in seinen Gliedern zur Ruhe kommt. Und noch einmal das Wort aus der Geschichte des Noah. Und der Geist oder die Taube kehrte hinfort nicht mehr zu Noah, dem Tröster, zurück. Amen.